Quality Heroes, der Podcast über Softwarequalität für agile Köpfe.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Quality Heroes. Mein Name ist Katja Meyer und ich führe heute gemeinsam mit meinem Kollegen Thorsten durch diese Episode. Ich war vor einer ganzen Weile schon mal in diesem Podcast zu Gast, aber weil es schon so lange her ist, würde ich mich noch mal kurz vorstellen. Ich bin seit 5 Jahren bei Quality Minds als Test Consultant tätig und seit 3 Jahren zusätzlich auch als Teamlead. Meine Reise in den Software-Test war aber nicht ganz so geradlinig. Ich habe ursprünglich mal Molekularbiologie studiert und darin noch meine Doktorarbeit geschrieben und bin dann über einen Quereinstieg in die IT geschlittert. In meinem aktuellen Projekt entwickeln wir für unseren Kunden die Testautomatisierung. Das ist insgesamt ein etwas größeres Projekt. Ich fokussiere mich da eher auf den Frontend-Bereich und arbeite dort mit einem Setup aus Gherkin, Cucumber und Java im Zusammenspiel mit Selenium WebDriver. Thorsten, was machst du bei Quality Minds?
Ja, hallo zusammen. Ich bin Thorsten. Ich bin seit 4 Jahren bei Quality Minds. Ich bin seit insgesamt 13 Jahren Testautomatisierer. Bei Quality Minds bin ich inzwischen im 3. Projekt. Ich habe schon 2 Projekte gemacht, die so ähnlich wie bei dir auf Java basierend waren, mit einem Cucumber und Gherkin Tech Stack und in denen ich an dem Testautomatisierungsframework oder Testfällen mitgearbeitet habe. Und jetzt habe ich vor kurzem mein 3. Projekt bei Quality Minds angefangen. Da geht es um die Entwicklung einer Web-App mit Technologien wie React, TypeScript, Storybook und Playwright für die UI-Tests. Ja, heute werden wir euch ein bisschen was über unseren Einstieg in die Testautomatisierung erzählen, also unseren Erfahrungen, womit wir angefangen haben, wie wir angefangen haben, was uns dabei geholfen hat, zu lernen und uns weiterzuentwickeln.
Testautomatisierung ist jetzt ja mittlerweile ein recht weit gefasster Begriff mit unterschiedlichen Ausprägungen an technischer Tiefe.
Genau. Testautomatisierung ist ein weites Feld. Heute beziehen wir uns nicht auf sogenannte Capture-and-Replay-Ansätze. Das heißt, dass ich irgendein Aufnahmetool starte, mich im Browser durch die UI klicke und das Tool dann, während ich mich da durchklicke, aufnimmt, was ich tue und ich diese Aufnahme anschließend verwende, um sie ja quasi immer wieder ablaufen zu lassen und dann so meine Testfälle erstelle. Und wir unterhalten uns heute auch nicht über sogenannte No- oder Low-Code-Ansätze, also Ansätze, die die ganze Testfallerstellung so weit versuchen wegzuabstrahieren, dass man sie zum Beispiel nur in einem Tool zusammenklickt oder mit irgendwelchen anderen Methoden vorgeht. Genau, wir reden heute über klassische Testautomatisierungsansätze, das heißt Testautomatisierungsansätze, in denen es um Coding geht, in denen es um Skripterstellung geht. Das heißt sowohl das Erstellen von automatisierten Testfällen, die irgendwie die UI oder eine API oder was anderes testen, das heißt Testskripte, als auch irgendwie Coding-Ansätze, bei denen man irgendwie in den Tiefen des Testautomatisierungsframeworks irgendwie Selbstfunktionen entwickelt. Katja, wieso bist du Software-Testerin geworden?
Ja, eigentlich bin ich da nur durch einen glücklichen Zufall gelandet, wie ich das am Anfang schon erzählt habe. Ich habe einen Quereinstieg in den Software-Test gemacht, wie einige KollegInnen von uns, aber darum soll es heute ja auch gar nicht gehen. Dazu gibt es ja schon eine Podcast-Folge, ich glaube, das ist die Nummer 17 mit Adina und Jasmin, wo sie da viel über unser Team reden und wie unsere KollegInnen das so machen. Heute wollen wir uns ja auf Testautomatisierung fokussieren.
Und wie bist du dann vom manuellen Software-Test zur Testautomatisierung gekommen?
Ich habe in einem Projekt gearbeitet, in dem nach Scrum gearbeitet wurde und alle 2 Wochen mit dem Sprintabschluss auch eine neue Version released wurde. Und in dem Projekt gab es noch keine Testautomatisierung. Das heißt, wir haben manuellen Regressionstest gemacht, alle 2 Wochen. Und dadurch habe ich einfach gemerkt, dass das zum einen recht monoton und langweilig werden kann, wenn man dieselben Testfälle immer und immer wieder ausführt. Und zum anderen war das Produkt an dem Zeitpunkt ja auch noch nicht fertig. Das hat sich immer weiterentwickelt. Die Regressionstest-Suite wurde immer größer, die wuchs immer weiter. Und so wurde es natürlich auch immer zeitaufwendiger, was wir am Sprintende dann eigentlich nochmal alles durchtesten mussten, bevor es rausgehen konnte. Das war der eine Aspekt. Und der andere Aspekt war auch, wie sehr mir das aufgefallen ist, wie fehleranfällig man einfach selbst wird, wenn man immer wieder dieselben Tests ausführt, dass man da völlig betriebsblind wird. Und einem Dinge, die einem vorher angesprungen sind, einem gar nicht mehr so auffallen. Und das natürlich mit dem Qualitätsanspruch, den wir da in unsere Arbeit reingehen, war das nicht so richtig gut vereinbar für mich. Dann habe ich eben angefangen, mich für Testautomatisierung zu interessieren, weil ich dachte, das muss man ja auch irgendwie besser lösen können. Und wie war das bei dir? Wie war dein Werdegang in die Testautomatisierung?
Ja, ich habe ja gerade schon erwähnt, dass ich 13 Jahre Erfahrung habe. Ich habe ursprünglich eine Ausbildung als Fachinformatiker zur Anwendungsentwicklung gemacht und ja, habe in einer 2,5-jährigen Ausbildung in meinem Fall ein bisschen was über Softwareentwicklung gelernt. Aber das Thema Testing bzw. Testschreiben wurde irgendwie so gar nicht angesprochen. Vielleicht mal irgendwie in der Berufsschule gab es mal irgendwie eine Stunde, da wurde das erwähnt, dass es auch noch irgendwie sowas wie Unit-Tests gibt, die man irgendwie machen kann. Aber mehr war das Thema Test gar nicht Thema, geschweige denn, dass man irgendwie beigebracht bekommen hat, wie man vernünftige Testfälle schreibt oder wie man eine vernünftige Testabdeckung erzielt. Ich kann nur hoffen, dass das heute ein bisschen anders ist bei der Ausbildung und dass man ein bisschen mehr von Testing erfährt. Falls nicht, habt ihr ja uns. Ich hatte dann das Glück, dass ich in meiner Ausbildung einen testaffinen Betreuer hatte, auf meiner letzten Ausbildungsstation. Das war dort der Testautomatisierungslead. Der hat mich ein bisschen in das Thema eingeführt, hat mir was gezeigt und ja, dann war meine Neugierde geweckt über das Thema. Ich wollte mehr wissen und bin dann dabei geblieben.
Ja, das heißt, wir hatten aber trotzdem immer noch eine recht unterschiedliche Ausgangslage, ne? Du hattest durch deine Ausbildung ja schon Programmierkenntnisse, hast das da ja gelernt. Ich hatte die zum Beispiel gar nicht. Ich habe im Studium mal so ein ganz bisschen was gelernt, aber das war echt sehr, sehr wenig. Und insgesamt war ich an dem Zeitpunkt auch generell noch recht neu in der IT und hatte immer noch nicht so viel Erfahrung, wie die ganzen Prozesse und so eigentlich laufen.
Das klingt nach einer ordentlichen Herausforderung. Und wie bist du dann in die Testautomatisierung eingestiegen?
Ich war in der glücklichen Lage, dass ich in dem darauffolgenden Projekt, von dem ich eben erzählt hatte, das tatsächlich einfach im Projekt lernen konnte. Und es hatte für mich zwei große Vorteile. Zum einen, dass ich mich innerhalb dieses Projekts entwickeln konnte und lernen konnte und das nicht noch irgendwie neben meiner Projektarbeit unterbringen musste und das irgendwie zusätzlich machen musste. Und zum anderen, was mir auch sehr geholfen hat, ist, dass ich durch dieses Projekt eben schon die Rahmenbedingungen vorgegeben hatte und ich nicht so die Qual der Wahl hatte, was ich denn eigentlich lernen möchte. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen negativ und einschränkend, aber wenn man halt irgendwie so gar keine Ahnung von dem Thema hat, ist halt am Anfang alles neu und das ist ein Riesenberg, vor dem man da steht. Das ist ja auch nicht nur, woran wir jetzt so intuitiv als erstes denken, eine Programmiersprache lernen und das Automatisierungsframework kennenlernen und lernen. Damit ist ja nicht zu Ende. Es kommt da ja noch eine ganze Menge drumherum, zum Beispiel die ganze Infrastruktur, in der das aufgehangen ist. Und das war ja auch alles neu für mich, also zum Beispiel eine Versionsverwaltung kennenzulernen, wie mit Git oder CI/CD, zum Beispiel in Jenkins oder so. Das war ja alles, kam ja noch on top dazu. Und insofern war das für mich eigentlich eine gute Sache, dass ich mich da jetzt gar nicht so sehr jetzt noch entscheiden musste, welches Tooling ich einsetzen möchte. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass ich mich da auch selber einfach immer wieder disziplinieren muss und nicht zu viele Lernbaustellen gleichzeitig aufmache, weil das ist dann einfach nicht handelbar und da muss man dann auch einfach geduldig mit sich selbst sein, was mir nicht immer so ganz einfach fällt. Ja. Aber die Hauptbaustelle ist natürlich, dass man coden lernt, dass man das TA-Framework kennenlernt. Und ich für mich habe festgestellt, funktioniert es am besten, wenn ich das parallel mache und nicht nacheinander. Ich habe festgestellt, ich kann nicht gut programmieren lernen, so völlig losgelöst vom Kontext, den ich bearbeite. Wenn man sich so das Standard-Programmiertutorial irgendwo anschaut oder einem Kurs folgt, dann kommen halt immer irgendwelche Beispiele, was man programmieren soll. Und da bin ich häufig unmotiviert gewesen, jetzt einen Taschenrechner beispielsweise zu programmieren, wenn ich denke, ich habe doch einen. Was soll ich das jetzt üben? Ich brauche da irgendwie mehr Anwendungsbezug. Und deswegen habe ich das halt immer so parallel gemacht, habe in dem Automatisierungsframework gearbeitet, festgestellt, wenn ich da jetzt irgendwie mit meinen Skills im Code nicht weiterkomme, bin wieder zurückgegangen in die Programmiersprache, habe da was Neues gelernt und habe mich dann so Stück für Stück vorgearbeitet.
Ja, ich finde es auch immer besser, Programmieren zu lernen an praktischen Beispielen, als an diesen typischen Programmierlernbeispielen wie den Taschenrechner, den du eben erwähnt hast. Da denke ich mir auch immer, warum lerne ich jetzt hier irgendwas, was ich wahrscheinlich nie wieder im Leben brauche, und ich lerne dann auch lieber an Dingen, die Sinn ergeben und mit denen man dann auch was anfangen kann. Jetzt hast du eben gesagt, dass du Glück mit dem Projekt hattest und die Projektsituation hat sich vorteilhaft auf das Lernen ausgewirkt. Was würdest du empfehlen, wenn das Projekt dir diese Rahmenbedingungen nicht schafft?
Ja, ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich vorneweg halt mal ein paar Gedanken macht, was man möchte oder was vielleicht auch gefordert wird. Vielleicht ist im Unternehmenskontext ja auch gewisse Vorgaben, was man braucht und in denen man sich bewegt. Und damit sollte man sich, glaube ich, mal beschäftigen. Und sich auch bewusst machen, dass halt nicht alle Programmiersprachen in allen Frameworks gleich gut funktionieren oder vielleicht überhaupt nicht dafür geeignet sind. Das heißt, ich sollte mir schon mal überlegen, was ist kompatibel und wo komme ich damit hin und was möchte ich damit. Und dann hat man natürlich immer noch die Wahl, welche Ressourcen wählt man jetzt, um zu lernen. Und ich kann da super die Test Automation University empfehlen. Da muss man sich registrieren, das ist aber sonst alles kostenfrei. Das können wir gerne in den Shownotes unten verlinken. Und dort gibt's Kurse eigentlich zu allen Sachen, die in der Testautomatisierung relevant sind. Von Programmiersprachen über Frameworks hin zu Konzepten oder auch einfach Dingen, die einem das Leben einfacher machen. Also zum Beispiel, wie man besonders gut irgendwie mit der IDE IntelliJ arbeitet. So die kleinen Dinge, die einem am Anfang aber ja auch alle neu sind.
Und soweit ich weiß, werden da auch immer neue Kurse hinzugefügt. Das heißt, wenn es irgendwie eine neue Technologie auf dem Markt gibt, die ja groß im Kommen ist. Ein aktuelles Beispiel wäre vielleicht Playwright. Dann gibt es da auch zeitnah Kurse zu dem Thema, wie man mit Playwright irgendwie Test Automation Framework aufsetzt oder UI-Tests schreibt. Du hast gerade Programmiersprachen erwähnt und TA-Frameworks. Was würdest du denn sagen, sind in der Test Automation relevante Programmiersprachen und Frameworks derzeit?
Ja, ich glaube, bei den Programmiersprachen, da kommt man so um Java, TypeScript, JavaScript und Python nicht herum. Es gibt natürlich immer noch andere Sprachen, mit denen auch was funktioniert, aber das sind, glaube ich, schon so die größten oder am meisten eingesetzten. Und Frameworks für Testautomatisierung sind super vielfältig und da gibt es auch meiner Ansicht nach keine One-Size-Fits-All-Lösung. Das ist einfach super abhängig vom Projekt, was da am besten geeignet ist. Im Frontend ist es natürlich aktuell viel Playwright, Selenium, Cypress. Genau, ähnlich gibt es fürs Backend favorisierte Anwendungen, aber wie gesagt, sehr abhängig vom Kontext, was man da auswählen sollte.
Was gibt es bei der Test Automation University noch so?
Ja, ich finde es da total schön, dass alles halt immer den Bezug zum Testing hat. Also alle Materialien sind von Expertinnen aus der Testautomatisierung erstellt worden und es gibt halt immer diesen Fokus auf den Test. Und das fehlt in meiner Ansicht nach in vielen anderen Materialien. Es ist nicht so diese klare Ausrichtung auf den Test hat, was uns natürlich weiterhilft. Und außerdem, du hattest es ja auch gerade schon gesagt, es kommen auch immer wieder weiter Kurse hinzu. Als sie vor ein paar Jahren angefangen haben, war das noch recht übersichtlich, aber mittlerweile ist das echt schon eine ganze Menge, auf das es angewachsen ist. Sie haben seit nach einer Weile dann angefangen, so Lernpfade anzulegen, die einem so ein bisschen eine Struktur geben können, dass man sich da auch nicht völlig drin verliert. Und das ist, glaube ich, auch eine gute Sache, dass man sich dann, wenn man sich überlegt hat, was man machen will, halt so einem Pfad folgen kann, die Kurse da abarbeiten kann und dann nicht so leicht vom Weg abkommt. Und naja, letztendlich ist es halt wichtig, irgendwo zu starten, aber immer mit dem Bewusstsein, man lernt es halt nicht über Nacht, es ist ein langer Weg und man muss dranbleiben. Und das ist ja tatsächlich auch ein Punkt, der wird sich nicht ändern, weil sich im wie in allen technischen Feldern in der Testautomatisierung eben auch viel ändert und wir bleiben da alle irgendwie dran und müssen immer wieder schauen, wie es weitergeht. Ja. Wie war das bei dir? Wie bist du gestartet?
Ja, durch so ein bisschen Learning by Doing. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich quasi von der Fachinformatiker-Ausbildung ins Testing bzw. in die Test-Automation gestolpert bin. Das war damals noch ein großes wasserfallbasiertes Projekt. Das heißt, die einzelnen Teileinheiten haben recht getrennt voneinander gearbeitet. Erst haben die Entwickler entwickelt und dann die Tester getestet. Das würde man in den meisten Fällen heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so machen. Es gab dort aber auch dann noch eine Trennung zwischen den Testdesignern und den Testautomatisierern. Das heißt, die Aufgabe der Testautomatisierer war es tatsächlich bloß, das, was die Testdesigner schon spezifiziert haben, in Schlüsselwortnotation war das, das sind automatisierte Testfälle zu übertragen. Und so hatte ich quasi einen kleinen Teilbereich des Projekts, in dem ich gut anfangen konnte. Ich konnte mich erstmal mit der Technik vertraut machen. Das war damals irgendwie eine eigene Programmiersprache namens Vortest. Das Tool hieß Silktest. Das kennen hier wahrscheinlich die wenigsten. Recht speziell ist inzwischen, glaube ich, auch durch Java alles abgelöst worden in der Silktest-Welt. Und ja, so konnte ich ein bisschen die Programmiersprache lernen, konnte mich so ein bisschen auf das Automatisieren einfacher Tests konzentrieren und mich so langsam rantasten. Ich habe dann irgendwie angefangen, Fehlschläge von automatisierten Tests zu untersuchen. So habe ich dann die ersten Sachen geändert im Test Automation Framework und habe auch Gründe kennengelernt, zum Beispiel, warum so automatisierte Testfälle fehlschlagen können. Die können ja mannigfaltig sein. Also ich finde es tatsächlich schwer, irgendwie da eine endliche Liste aufzustellen. Aus vielen, vielen Gründen können Tests fehlschlagen. grob unterteilen kann man es vielleicht irgendwie in technische Gründe. Es ist was am Test Automation Framework falsch oder im Testfall. Oder fachliche Gründe. Es befindet sich tatsächlich ein Fehler irgendwie in der Software. Und ja, so habe ich ein Gefühl dafür bekommen. Habe dann nach und nach neue Aufgaben übernommen. Habe auch selbst Tests designt, die ich dann automatisiert habe. Habe eigene Implementierungen in das TA-Framework hinzugefügt. Habe mich so ein bisschen an die Themen Objektorientierung rangetastet. Und ja, so ging es dann Schritt für Schritt für mich weiter. Der Nachteil des Ganzen, was das ein bisschen schwierig gemacht hat, war, dass es, ja, wie eben schon erwähnt, das kennen die wahrscheinlich die wenigsten und werden auch die wenigsten benutzen. Demzufolge ist man eingeschränkter in der Anwendung in anderen Kontexten und man findet auch weniger Hilfe oder Hinweise, wenn man irgendwie mal nicht weiterkommt. Also sowohl online, es gab eine Dokumentation, die war mal mehr, mal weniger gut, wie das immer so ist, aber gerade so die üblichen Kanäle, die man sonst so ansteuern kann, Stack Overflow etc., die gab es dafür quasi gar nicht. Und deswegen musste man im Falle eines Problems quasi selbst Lösungen finden. Wichtig war für mich auf jeden Fall dieses Schritt-für-Schritt-Vorgehen und nicht zu viel auf einmal machen, denn das wäre, glaube ich, too much gewesen und dann hätte man ein bisschen was von allem gelernt, aber nichts richtig und wer weiß, wie ich dann weitergekommen wäre.
Ja, oder ob man dann einfach nicht unterwegs frustriert aufgibt und sagt, nee, kein Bock mehr.
Genau, ist mir doch alles zu viel, ich bleibe beim Softwareentwickeln.
Ja, nachdem du dann den Einstieg gefunden hast, was hast du dann gemacht, um einfach dran zu bleiben am Thema?
Wenn es im aktuellen Projekt dann keine Lernthemen mehr gibt oder ich irgendwie dort nichts mehr finde, womit ich mich weiterentwickeln kann, kann man sich zum Beispiel eigene Übungsprojekte aufsetzen, indem man sich einfach lokal auf seinem PC eine IDE der Wahl installiert, irgendwie Visual Studio Code, IntelliJ, Eclipse dürften so drei große sein, die man da nennen kann. Und dann gibt es diverse Übungsseiten im Netz zum Beispiel. Da können wir euch auch nochmal in den Shownotes verlinken. Die gibt es sowohl für Frontend-Tests als auch für Backend-API-Tests. Und die sind dafür da, dass man quasi üben kann, Tests zu implementieren, die mit diesen Websites oder Funktionalitäten umgehen. Also die Frontend-Seiten sind zum Beispiel so aufgebaut, dass sie die verschiedensten Web-Elemente beinhalten, an denen man dann irgendwie üben kann. Die Backend-Seiten haben dann irgendeine riesengroße API im Hintergrund, einen Datenbestand und dort kann man dann üben, irgendwie API-Calls zu machen, mehrere API-Calls miteinander zu chainen, also quasi einen API-Call zu machen. Ich brauche dann das Ergebnis dieses API-Calls für meinen nächsten API-Call. Sowas kann man auf diesen Seiten dann zum Beispiel üben. Ein bekanntes Beispiel, das irgendwie so ein bisschen was von allem hat, ist zum Beispiel der RESTful Booker, wo es dann, ich glaube, um das, ja, wie der Name sagt, um das Buchen von Räumen geht.
Ja, und dann, wenn man halt so vor sich hin testet und Dinge ausprobiert, klappt ja nicht immer alles so, was man dann so macht. Was machst du, wenn du nicht weiterkommst oder ein Problem hast?
Die klassische Consultant-Antwort, it depends. Also es kommt stark auf das Problem an. Wenn ich irgendwie beim Programmieren nicht weiterkomme, dann googeln ist immer ein guter erster Schritt. Eventuell ist das Problem mit einer Google-Suchanfrage schon gelöst und man kann weitermachen und kommt weiter. Ansonsten Kollegen fragen, entweder im Projekt oder auch im Unternehmen. Wenn man irgendwie ein komplexes Thema hat, an dem man arbeitet, haben wir auch schon Pairings gemacht, also quasi Pair-Programming und zusammen eine Funktion entwickelt, bei der dann eine Person quasi den Code geschrieben hat und die andere Person hat, ja, dabei über die Schulter geschaut. Da gibt es auch verschiedene Techniken, die man für so Pair-Programming-Sessions anwenden kann, zum Beispiel Driver Navigator, auf die wir jetzt aber nicht näher eingehen werden. Ja, und neuerdings hilft natürlich auch bei Programmierproblemen sowas wie ChatGPT. Habe ich auch selbst schon öfter benutzt. ChatGPT nutze ich zum Beispiel, um ja Hinweise zu bekommen, was für Stichwörter ich weiter suchen kann bei einem Problem. Das heißt, die erste Antwort von ChatGPT auf eine Fragestellung nutze ich, um diese Stichwörter quasi zu benutzen, um dann über Google weitere Quellen, Ressourcen zu finden, bei denen ich dann ja Dinge nachlesen kann. Gerade bei den bekanntesten Test-Automation-Frameworks, die wir auch heute schon erwähnt haben, Playwright, Selenium etc., gibt es auch eine ziemlich gute Dokumentation inzwischen, die man auch immer konsultieren kann. Ja, das sind so die Hauptmethodiken bei Programmierproblemen, würde ich sagen. Und natürlich kann man irgendwie bei der Testautomatisierung nicht nur auf Programmierprobleme stoßen, sondern auch irgendwie auf Probleme beim Testcase selbst. Also ein Testcase kann irgendwie nicht funktionieren. Ich habe das gerade irgendwie manuell nachgespielt und habe dann einen automatisierten Testcase draus gemacht und der funktioniert jetzt nicht. Gut, wenn ich mir sicher bin, dass der automatisierte Testcase genauso funktioniert, wie ich mir das vorstelle, also genau die Schritte durchgeht, kann man versuchen, Dinge rauszuloggen, die einem Hinweis darauf geben, ob vielleicht irgendwelche Werte falsch sind, ob man vielleicht irgendwo auf einen falschen Button klickt, den man eigentlich nicht klicken möchte. Man kann immer Screenshots machen oder Videos machen. Playwright zum Beispiel unterstützt das Video machen relativ einfach im Hintergrund. Selenium, glaube ich, auch. Und sich dann die Videos Bild für Bild angucken, um festzustellen, hat der Testfall wirklich genau das gemacht, was ich wollte. Das ist eine häufige Quelle für Fehler bei UI-Tests, dass irgendwie, ja, ich wollte irgendeinen Button klicken und die Seite war noch nicht geladen und deswegen konnte der Driver nicht auf den Button klicken. Und dann geht es nicht weiter. Und dann sehe ich auf dem Screenshot aber nur die Seite, die ich auch erwartet habe, weiß aber nicht, warum was fehlgeschlagen ist. In so einem Fall hilft mir dann zum Beispiel ein Video. Ja, ansonsten, je nachdem, was für Tests sind, wenn jetzt, kann auch sein, dass ich irgendwelche Backend-Tests habe, dann hilft es auch irgendwie immer, mir die Daten des Testfalls irgendwie in der Datenbank anzugucken. Wenn ich mir die Daten zu irgendeinem Backend-Testfall anschaue, kriege ich ein Gefühl dafür, an welcher Stelle er stehen geblieben ist, durch den Verarbeitungszustand der Daten und kriege dann vielleicht auch eine Idee dafür, wo ich weiter nach der Lösungsmöglichkeit suchen muss. Fallen dir dann noch weitere Möglichkeiten ein?
Also ich neige auch immer dazu, erstmal selber zu schauen und zu denken und ich brauche doch häufig auch so eine gewisse Ruhe erstmal, mich mit dem Problem auseinanderzusetzen und dann eben auch viele Sachen, die du gerade schon erwähnt hast. Aber danach finde ich es halt auch immer spannend, irgendwie einmal nach draußen zu schauen. Und das kann irgendwie innerhalb des Unternehmens sein. Vielleicht hat man schon eine Community of Practice zu dem Thema oder man kann vielleicht eine gründen. Rund um das Thema haben wir ja auch schon mindestens eine Podcast-Folge hier bei uns. Oder vielleicht kann man ein Lerntandem gründen mit jemandem, der ein ähnliches Thema angehen möchte. Einfach, dass man so ein bisschen Verbindlichkeit auch hat oder Austausch mit einer zweiten Person. Und dann gibt es natürlich auch immer Hilfe, wenn man wirklich nach draußen schaut, also Richtung Meetups zum Beispiel. Ein Beispiel dafür wäre die Testbusters Night, wo immer viele neue Sachen vorgestellt werden und wo man viel in Austausch kommen kann mit anderen Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und einem weiterhelfen können bei allgemeinen und konkreten Fragestellungen. Und auf Konferenzen ist natürlich auch mal ein guter Raum dafür, insbesondere dann in Workshops, wenn zu konkreten Themen gearbeitet wird. Genau, jetzt sind wir halt irgendwie angekommen in der Testautomatisierung, fühlen uns da halbwegs wohl. Was bereitet uns dann jetzt noch so Probleme und Herausforderungen in unserem Arbeitsalltag?
Oft werden Testautomatisierer, gerade wenn sie irgendwie als Test-Automation-Engineer angefragt werden, schon als so eine halbe eierlegende Wollmilchsau betrachtet. Das heißt, es gibt so die drei Hauptskills, die man von so einem Test-Automation-Engineer erwartet, sind ja Testing-Skills, Entwicklungsskills, um irgendwie das Test-Automation-Framework weiter voranzutreiben, automatisierte Testfälle zu entwickeln und dann auch noch DevOps-Skills, am besten noch irgendwie die Pipeline selbst aufbauen und irgendwie konfigurieren. Und ja, das ist alles sehr viel und das sind nur die drei Hauptthemenfelder. Zu jedem Themenfeld gehören natürlich irgendwie noch ein paar Unteraufgaben, die ich jetzt gerade mal so ein bisschen angeschnitten habe. Da gehören aber noch mehr dazu. Und wenn man sich das alles mal irgendwie aufschreiben würde, wie viel das ist, dann wird man schon feststellen, dass das für eine Person eigentlich viel zu viel ist und dass das nicht hinhaut. Deswegen, ja, muss man hier zwangsläufig Abstriche machen. Jeder hat da irgendwie ein bisschen andere Schwerpunkte. Ich kenne zum Beispiel Testautomatisiererinnen, die ihre Skills mehr im Bereich Testautomatisierung, also Entwicklung und DevOps sehen, aber nicht so sehr im Bereich Testing. Ich selbst sehe meine Skills zum Beispiel eher im Bereich Testing und Entwicklung und weniger im Bereich DevOps. Grundsätzlich, gerade wenn man in agilen Projekten unterwegs ist, hat sich aber inzwischen, es hat sich durchgesetzt, dass das ganze Team für die Qualität verantwortlich ist, aber ich bin mir nicht so sicher, ob das so wahr ist. So sollte es auf jeden Fall sein. Also da darf man als Testautomatisierer, dem zu viel Arbeit aufgeladen wird, auch gerne mal sagen, hey, wir haben doch irgendwie alle Interesse daran hier im Team, auch die Entwickler, auch DevOps, der PO. Wir haben doch alle das Ziel, dass wir eine gute, qualitätsgesicherte Software entwickeln. Und vielleicht kann mir hier der Entwickler mal helfen, dieses Feature mitzuentwickeln, das ein bisschen komplizierter ist in meinem Test Automation Framework. Vielleicht kann mir der Opsler ein bisschen helfen mit der Pipeline oder sogar initial die erste Version erstellen und ich verfeinere die dann nur noch oder ich gebe sogar nur die Requirements und sage, was ich brauche. Und natürlich kostet das irgendwie alles Zeit dieser Leute, aber ja, wie gesagt, alleine geht's nicht und es sollte ja irgendwie jeder Interesse daran haben, dass man gute Qualität produziert.
Ja, das ist ja auch immer der Punkt, es kostet initial mehr Zeit, aber hinten raus holt man es garantiert wieder rein. Weil wenn du es alleine nicht hinbekommst, ordentlich was zu programmieren, weil dir irgendwo Kenntnisse fehlen, brauchst du länger oder es wird dann doch nicht so gut getestet, wie es getestet werden sollte und dann landet später doch wieder das Problem einfach wieder da, wo es entstanden ist, ne? Ja, es kursiert ja sonst auch immer mal wieder dieses Vorurteil, dass man ja auch keine manuellen Tests mehr braucht, wenn man dann ja mal eine Testautomatisierung am Laufen hat. Ja, so ein bisschen Probleme immer mit dieser Aussage. Aber unabhängig davon, wie siehst du das Zusammenspiel von manuellen und automatisierten Tests?
Da habe ich eine kleine Anekdote. Da war ich mal auf einem Online-Webinar und da ging es dann um Testautomatisierung in agilen Projekten. Und da ist tatsächlich so sinngemäß die Aussage gefallen, ja, wir sind ja in einem agilen Projekt. Also manuell testen will ja eigentlich keiner mehr. Und bei der Aussage ist mir so ein bisschen die Hutschnur geplatzt, weil ich dem so gar nicht zustimme. Ich glaube, manuelles Testing wird immer irgendwie seinen Platz haben in der Testing-Welt. Also es wird natürlich irgendwie weniger wahrscheinlich, aber es ist trotzdem nach wie vor sinnvoll. Wenn ich manuell teste, habe ich die Möglichkeit, mich aufs Testen zu konzentrieren und kann viele verschiedene Pfade durchklicken, viele verschiedene Wege testen und auch Dinge testen, die mit automatisierten Tests schwierig abzutesten wären, die schwierig zu entwickeln werden oder die einen großen Zeitaufwand beim Entwickeln brauchen würden. Und insbesondere so im Usability-Bereich von Websites gibt es halt Tests. Klar, die kann man irgendwie alle automatisieren, aber ein manueller Test kann da auch mal nicht schaden. Des Weiteren kriegt man so auch nochmal eine andere Sichtweise auf das Testobjekt. Wenn ich einen automatisierten Test schreibe, habe ich vielleicht nur im Kopf irgendwie, ja, ich muss jetzt diesen Button klicken und dann dort auf die Seite gehen und ich konzentriere mich drauf, was muss ich tun, damit der Test funktioniert. Und wenn ich manuell teste, konzentriere ich mich auch vielleicht mehr drauf, was muss ich tun, um es kaputt zu kriegen oder sehe irgendwas an der Seite, was der automatisierte Test vielleicht gar nicht bedacht hätte. Ach, was passiert denn, wenn ich hier drauf klicke? So die typische Tester-Neugierde. Das kann schon recht praktisch sein. Im aktuellen Projekt, in dem ich bin, haben wir zum Beispiel zu jedem Release, nach jedem Sprint, also alle 2 Wochen, machen wir einen großen manuellen Test, bei dem auch irgendwie nicht nur Tester beteiligt sind, sondern alle möglichen Personen. Wir haben Testing-Touren für explorative Tests definiert und ja, die werden jeden Sprint vor jedem Release werden diese Tests durchgeführt. Es gibt dann auch ein ordentliches Debriefing zu diesen Tests, die durchgeführt werden, wie das bei explorativen Tests auch sein sollte. Wenn da irgendwer was aufschreibt und was findet und danach passiert damit nichts, hat man irgendwie auch nichts gewonnen. Und ja, nachdem, also wir finden da so einige Dinge jedes Mal und das zeigt den Wert dieser manuellen Tests, die wir da durchführen. Und des Weiteren, ich habe es gerade schon erwähnt, dass da nicht nur Tester teilnehmen, daneben auch Entwickler teil oder auch mal Leute vom Design oder POs oder andere Stakeholder, die bekommen so auch die Möglichkeit, mal so ein bisschen aus ihrer Sichtweise das Ganze zu testen. Die haben ja vielleicht nochmal eine andere Sicht auf das Produkt als der Tester oder der Entwickler oder irgendwer aus dem Entwicklungsteam. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal eine wertvolle Ergänzung zu diesen manuellen Tests. Und des Weiteren helfen mir manuelle Tests auch beim Testdesign für automatisierte Tests. Also bevor ich irgendwie einen Test automatisiere, wird der immer einmal manuell durchgetestet, ob das genauso funktioniert überhaupt, wie ich mir das vorstelle. Ich kann mir anschauen, irgendwie im Browser oder sonst wo, wie sehen die Requests aus, wie sehen die Responses aus und das ohne immer direkt nebenbei in die Entwicklung abzufallen und dann mich zu sehr auf die Softwareentwicklung zu konzentrieren und weniger auf den Test. Also sprich, die manuellen Tests helfen mir dabei, mich mehr auf den Test selbst zu konzentrieren.
Ja, das geht mir eigentlich ziemlich genauso. Ich bin da auch eher ein visueller Typ und muss einfach häufig sehen, was ich da tue. Und das hilft mir enorm, wenn ich mir das erstmal manuell anschaue. Oder auch halt hinterher, ne, wenn man in der Fehleranalyse ist und, wie du eben schon gesagt hast, einen Screenshot hast und auf dem aber eigentlich nicht so richtig erkennen kann, was das Problem ist. Und wenn man dann vielleicht kein Video hat und dann stellt man sich das halt kurz einmal manuell nach und schaut, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Ja. Also deswegen finde ich das insgesamt wahnsinnig sinnvoll, dass man sich eben nicht nur auf Automatisieren fokussiert, sondern auch halt noch weiß, wie man denn eigentlich manuell testet, was da so die Testtechniken sind. Und deswegen ist es mir halt auch wichtig, dass alle unsere TestautomatisiererInnen das können und das auch anwenden. Ja. Und das hast du eben auch schon mal kurz angeschnitten. Das ist natürlich auch so, dass es schon eine sinnvolle Überlegung vorne ab erstmal ist, ob es sich überhaupt lohnt, einen Testfall zu automatisieren, weil es ist natürlich klar, manche automatisierten Tests hast du in 2 Minuten geschrieben, ja, aber viele sind ja doch ein bisschen aufwendiger und ob sich dieser Aufwand für diesen Test wirklich lohnt oder ob man den vielleicht einfach für einen manuellen Test übrig lässt. Ne? Genau, das war's von unserer Seite heute für den Einstieg in die Testautomatisierung. Alle erwähnten Links, die wir so hatten, packen wir euch in die Shownotes. Und wenn ihr Fragen oder Feedback habt oder gerne eure Erfahrungen mit dem Einstieg in die Testautomatisierung teilen wollt, freuen wir uns darüber sehr. Schreibt uns dazu gerne an podcast@qualityminds.de. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.